Não é café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mais und Café hier aus dem Studio von Radio Dreieckland, wie gewohnt mit der Maike und dem Fabian in Freiburg.
Bem-vindo a todos e todas aqui no nosso programa Mais um Café, noch ein Café, no dia 18 de setembro de 13.
Tja, muito avançado, Maike. Heute haben wir eine etwas andere Konstellation, weil aus persönlichen Gründen können wir heute niemanden zuschalten, aus Brasilien leider, und haben aber dafür jemanden aus Leipzig hier gewinnen können, den Michael Kegler, der auch sich schon sehr lange mit Brasilien und der Literatur insbesondere beschäftigt. Hallo Michael, kannst du uns hören?
Also ich bin der Michael Kegler, komme nicht aus Leipzig, sondern aus Hofheim, bin aber gerade aus Leipzig gekommen, wo ich gestern Abend auf einer Lesung von Jean-Paulo Cuenca gearbeitet habe. Oi gente, eu sou Michael Kegler, não sou de Leipzig, sou de Hofheim, ninguém vai conhecer isso no Brasil. Sou tradutor literário e acabo de chegar aqui de uma leitura em Leipzig com o escritor brasileiro Jean-Paulo Cuenca. É isso.
Dann herzlich willkommen, würde ich sagen, hier aus Freiburg. Wir sind beide, Maike und ich, nicht die Literaturexperten, deswegen bist du sozusagen dabei, denn wir haben einen Anlass. Die Frankfurter Buchmesse hat zum zweiten Mal schon Brasilien als Gastland, zumindest das zweite Mal, soweit ich das überblicken konnte, und findet vom 9. bis zum 13. Oktober in Frankfurt statt.
Bom, nós, o Fabian e a Mike, nós não sabemos muito sobre a literatura brasileira, lamentavelmente. Vamos mudar isso, mas por isso temos aqui você como esperto.
Muito bem. Expert e esperto, ótimo, muito bem. Obrigado.
Genau. Wir hatten im Rahmen von Radio Dreieckland auch schon eine andere Sendung, die sich mit der Buchmesse beschäftigt hat, das lesewütige Kaffeekränzchen, und organisieren auch eine Veranstaltung mit hier am 21. Oktober im Wiehrebahnhof, wo du auch vor Ort sein willst. Darfst du aber vielleicht später gegen Ende der Sendung nochmal den Veranstaltungshinweis. Und ja, jetzt wollen wir erstmal dazu kommen, was überhaupt brasilianische Literatur ist.
A gente vai falar hoje, nesse programa, vamos falar da Feira do Livro em Frankfurt, e aí vai ser o convidado, vai ser o Brasil, pronto. E aqui em Freiburg a gente vai ter uma palestra com dois autores no dia 21 de outubro, é isso. E aí você, o Michael, também vai estar aqui, mas vamos falar disso mais tarde.
Genau, vielleicht kannst du uns Banausen, Kulturbanausen, einen kurzen Überblick geben über die Frankfurter Buchmesse, die ja schon eine 500 Jahre alte Tradition hat und auch ja mal mehr bedeutender war. Aber was ist das eigentlich für eine Institution und ja, wie wird die wahrgenommen?
Qual é a tradição da Feira do Livro e qual é o conceito dessa coisa que já tem aí há bastante tempo?
In ganz kurzen Worten, die Tradition der Frankfurter Buchmesse natürlich zu beschreiben, ist sehr schwierig. Ganz kurz gesagt, natürlich, die Buchmesse ist, glaube ich, das größte, weltweit größte Ereignis der Buchbranche. Das heißt, das ist sozusagen das größte und wichtigste Ereignis. Es ist keine Buchverkaufsveranstaltung, sondern eine Veranstaltung des Buchbusiness. Das heißt, die meiste Zeit über werden dort Rechte gehandelt und Buchveröffentlichungsrechte verkauft und gehandelt. Und trotzdem ist es gleichzeitig ein großes Volksfest. Es ist eine, durch das Gastland, das es seit mehr als 30 Jahren jetzt gibt, gibt es nochmal eine besondere Dynamik, insofern als sich da ein Land präsentiert und das Beste aus seiner Kultur nach Deutschland bringt, nicht nur nach Frankfurt, sondern in andere Gegenden Deutschlands auch und in diesem Jahr eben Brasilien, schon seit März präsent in Deutschland auf die eine oder andere Weise. Vou resumir isso em português, vou tentar. A Feira do Livro de Frankfurt é o maior evento do mundo editorial. É uma feira na verdade, não é uma feira de livros onde as pessoas vão e compram, mas é uma feira de negócios, é uma feira de direitos autorais. Então, o que é vendido e comprado na Feira de Frankfurt são os direitos de tradução, direitos de publicação e essas coisas. Mesmo assim, essa feira conta com grandes números de visitantes profissionais e não profissionais. O grande público é permitido no fim de semana. E com o país convidado, como nesse ano o Brasil, a Feira de Frankfurt ganha uma dinâmica muito especial, porque é sempre um país que se apresenta em toda a sua vastidão literária e cultural. O Brasil já está fazendo isso desde março, quando eles abriram esse programa cultural na Feira de Leipzig, que é a outra grande feira do livro na Alemanha. E em outubro vamos ter realmente uma escolha incrível de literatura brasileira e exposições de arte, concertos, etc, etc. 70 escritores estão na comitiva oficial do Brasil. Acrescentados a eles é um grupo de quase 30 outros escritores que não estão na comitiva oficial, mas mesmo assim tem viagens patrocinadas pelo Brasil, aqui pela Alemanha fora.
Du hast vorhin schon erwähnt, es werden die besten Bücher ausgewählt, die dann dort präsentiert werden. Wer wählt die denn überhaupt aus?
Você já falou dos livros melhores que vão ter escolhidos, mas quem é que escolhe?
Não, livros melhores é os livros melhores são os leitores que decidem quais são os seus livros melhores. Vai ter uma exposição de livros sobre o Brasil e aí não tem escolha nesse sentido. Vamos ter uma exposição de livros fornecidos pelas editoras que mostram assim, uma vastidão de uma variedade de temas, né? Desde a tradução literária até livros que falam de praias e de outros aspectos econômicos e não sei quantos do Brasil. Eu acho que não falei de livros melhores, né? Quer dizer, temos uma grande escolha ou um grande número de livros publicados esse ano na Alemanha, livros brasileiros ou livros da literatura brasileira, e isso é realmente uma coisa espetacular, porque nos anos anteriores tivemos mais ou menos 60 títulos da literatura brasileira no mercado de língua alemã e nesse ano, só nesse ano, esse número foi acrescentado por mais de 70 novos livros, e a maioria deles é mesmo bom. Mas isso é o que eu digo, porque cada leitor tem a sua percepção própria, né? Also, ob es beste Bücher sind, weiß ich nicht. Es ist eine sehr persönliche Sache natürlich, ob man ein bestes Buch hat oder nicht. Aber wir werden eine riesige Fülle von Neuerscheinungen haben. Die 60 Bücher, die es früher gab, also die verschwindend kleine Zahl von 60 Büchern, die auf dem deutschsprachigen Markt waren, aus der brasilianischen Literatur, wird jetzt ergänzt und aufgefüllt durch ungefähr 70 literarische Neuerscheinungen, die dazukommen. Und die große Mehrheit von diesen Büchern ist wirklich gut, nach meiner bescheidenen Meinung.
Okay, Ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Wahrnehmung dieser Messe in Brasilien? Also es ist ja schon eigentlich, also es gibt sowieso dieses deutsch-brasilianische Jahr gerade 2013, das da mal feierlich eröffnet wurde mit unserem Bundespräsi in Sao Paulo und so weiter. Aber es ist halt eine, klar, es ist eine internationale Messe, aber sie findet halt in Deutschland statt und wird dementsprechend auch begleitet von den Medien hier. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ja, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber so eine Sonderzeitung sozusagen rausgegeben. Wie ist es denn in Brasilien? Wird das überhaupt wahrgenommen dort, dass jetzt Brasilien sich hier präsentieren darf, in Anführungsstrichen, oder da jetzt ja, ne.
Qual é a percepção no Brasil nesse ano, que é o ano alemão brasileiro, e pronto, a Feira do Livro é uma feira internacional, mas ela é aqui na Alemanha.
É um pouco difícil para mim responder isso, porque eu não vivo no Brasil, né? Eu só tenho as fontes que tem na internet, os amigos com quem eu falo, mas eu acho que pelo menos no mundo editorial e afins, né? A Feira do Livro é um tema, principalmente sobre o aspecto de se o Brasil vai conseguir ou não se apresentar lá. E é um tema político também, porque a Feira do Livro não é só uma Feira do Livro, mas sim uma porta para o mundo. Eu acho que são essas duas leituras que o Brasil faz desse evento. Não posso falar, obviamente, do Brasil inteiro, porque eu não vivo lá, mas aquilo que se lê na mídia especializada ou nos grandes jornais, vê-se que o pessoal já olha de alguma maneira para isso. E, obviamente, o mundo literário, os escritores estão, em grande parte, direcionados para Frankfurt, olham o que está acontecendo, né? Also ich kann schlecht antworten, genau antworten, wie Brasilien an sich das wahrnimmt, denn Brasilien, ich lebe nicht in Brasilien, ich kann nur das verfolgen, was in den Medien steht. Ich denke aber, dass die Verlagswelt sehr genau hinschaut auf Frankfurt, sehr gespannt auch ist auf Frankfurt. Die ganze literarische Welt Brasiliens schaut schon darauf, was passiert in Frankfurt, wer ist in Frankfurt, wer wird in Frankfurt aus Anlass der Frankfurter Buchmesse übersetzt. Und auch wird auch sehr genau darauf geschaut, was nicht passiert. Es ist so ein bisschen auch ein Politikum geworden, einfach dieses Augenmerk drauf, schafft Brasilien das nicht, wie präsentiert sich Brasilien, denn natürlich ist so eine umfassende Schau nicht nur eine Bücherschau, sondern auch eine Schau des ganzen Landes. Ja, wie stellt sich das neue Brasilien dar, sozusagen im Gegensatz zu 1994, als Brasilien noch unter anderen Rahmenbedingungen Gastland war?
Und da fehlen uns jetzt unsere Mädels aus Rio de Janeiro, die uns diese Frage vielleicht nochmal mit einer anderen Perspektive betreuen könnten oder beantworten könnten, weil sie eben in Brasilien leben. Aber wie gesagt, leider können sie aus persönlichen Gründen heute nicht dabei sein. Das nächste Mal klappt es bestimmt wieder. Ich hatte neulich im Fernsehen mal einen Beitrag gesehen, zufällig. Da ging es um eine Buchmesse, glaube ich, in Brasilien. Und da haben sie Michael Ballack angeheuert, der dann da rumgesprungen ist und Bücher signiert hat. Hat selber vermutlich nicht viel mit Literatur zu tun, hat er auch im Interview dort gesagt. Aber bringt halt Aufmerksamkeit. Und da war so ein bisschen die Frage, ja, durch die Frankfurter Buchmesse, du hast schon erwähnt, die Anzahl der deutschsprachigen Titel aus Brasilien hat sich mehr als verdoppelt durch diese Buchmesse. Aber wie sieht es denn umgekehrt aus? Gibt es denn deutschsprachige Literatur abseits von Goethe und Schiller, die irgendwie in Brasilien wahrgenommen wird?
Aí que faltam as nossas colegas, porque elas têm essa percepção do, pronto, do outro lado do Lago Grande. Você falou de um exemplo
do Michel Ballack, que estava
futebolista.
Lá, um futebolista alemão que estava lá para tomar um pouco de atenção, não? Que a gente vem e fala, e as jovens chegam na Feira de Livros e falam de literatura, mas ele não tem nada a ver com literatura, eu acho. Mas a pergunta é, afinal, como é a percepção da literatura alemã aí no Brasil? Estão lendo coisas como a Fora de Goethe ou Schiller, as coisas clássicas, tem alguma percepção da literatura atual alemã lá?
Eu acho que sim. Uma coisa só queria acrescentar àquela história de Michel Ballack. Eu acho marcante que a Alemanha traz um futebolista para o Brasil para atrair atenção para a sua presença e para a sua literatura, enquanto que o Brasil evita essas coisas minuciosamente. Não vai ter um jogador de futebol, não vai ter shows de mulatas, não vai ter os estereótipos. Isso eu acho que é uma das coisas coisas bem marcantes da presença brasileira em Frankfurt. Embora a Feira de Frankfurt vai organizar um jogo de futebol entre escritores, mas isso é uma tradição que eles sempre fazem. Ich will nur voranstellen, dass ich es bemerkenswert finde, dass Deutschland einen Fußballer nach Brasilien bringt, um auf sich aufmerksam zu machen und Brasilien im Gegenzug solche Geschichten eigentlich peinlich vermeidet. Es möchte nicht, oder die Organisatoren dieses Gastlandauftritts möchten nicht in diese Stereotypen verfallen. Also es werden keine Fußballer auftreten, es werden keine Samba-Shows auftreten, es werden keine, zumindest von der offiziellen Seite, keine Urwaldbilder gezeigt oder sowas. Die Literatur, also deutsche Literatur in Brasilien wird natürlich auch rezipiert. Ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, aber was so die brasilianischen Kolleginnen und Kollegen so übersetzen, was man immer mal so hört, das sind schon Sachen, die mich so ein bisschen staunen lassen. Die gehen weit über Goethe, Schiller und irgendwelche Klassiker hinaus, sondern das ist zeitgenössische deutschsprachige Literatur, die auch nach Brasilien getragen wird. Mindestens in dem Maße, wie brasilianische Literatur jetzt nach Deutschland getragen wird. Das heißt auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, zahlenmäßig. Aber da ist alles dabei. Also eine Kollegin hat letztens das Sams übersetzt. Es gibt Jugendbücher. Es gibt, gibt auch einen Kollegen, der gerade an Hoffmann von Aue dran ist. Ja, also Hertha Müller wird übersetzt. Also da ist alles dabei. Es ist, ich glaube, das ist eine relativ ausgeglichene Bilanz.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine musikalische Pause, weil wir wollen zwar von Stereotypen weg, aber Musik ist trotzdem was Tolles im Radio und auch was Tolles, was aus Brasilien kommt. Und ich würde vorschlagen, wir hören Gilberto Gil mit Bachba Kumba.
Ja, a nossa proposta é fazer intervalo musical com Gilberto Gil, Bachba Kumba, um clássico do tropicalismo.
Und danach unterhalten wir uns über die Überwindung von Sprachbarrieren und, naja, der Zweisprachigkeit bzw. den Übersetzungen im literarischen Bereich. Wir haben diese Herausforderung ja auch angenommen hier im Radiobereich beim Maischung Café.
Depois vamos falar das dificuldades linguísticas que também temos também aqui o nosso experto lá na Inlet.
Und jetzt erstmal Gilberto Gil mit Bachba Kumba. Bye. Wir sind zurück bei Maisch und Kaffee hier in der Ausgabe vom September 2013 und leider ohne unsere Freundinnen aus Rio, aber diesmal mit einem Experten hier aus Deutschland, dem Michael Kegler, Übersetzer für brasilianische Literatur ins Deutsche. Und erstmal dahin.
Estamos de volta aqui, mais café, noch ein café, no dia 18 de setembro de 2013. E, lamentavelmente, não temos as nossas colegas do Rio, mas está conosco o Michael Kegler de Leipzig, que é tradutor do português ao alemão e também isso que estamos, a gente está falando da Feira do Livro e de Literatura Brasileira.
Genau, Maisch und Kaffee ist ja auch ein Projekt, das versucht, irgendwie Sprachgrenzen zu überwinden, indem wir eben versuchen, alles zweisprachig zu machen. Also das Ziel ist es, dass Menschen zuhören können, die nur Deutsch oder nur Portugiesisch können oder eben auch alle, die vielleicht schon zweisprachig sind und uns korrigieren wollen bei unseren Übersetzungen oder ja, wie auch immer. Die sind alle herzlich willkommen, dabei zu sein. Aber der Ansatz ist eben, wir wollen über die Sprachgrenzen hinaus. Und Michael als Übersetzer versucht das natürlich auch zu machen, so ein bisschen die brasilianische Kultur über die Literatur eben in dem deutschsprachigen Raum auch zugänglich zu machen. Und da wollte ich jetzt so ein bisschen mal so vorfühlen überhaupt, was für Probleme gibt es denn dabei? Also beim Radio ist es jetzt hier relativ einfach, wir haben Übersetzerinnen dabei, Michael kann sich selbst übersetzen, aber es ist nicht so viel Mega-Aufwand, wenn man die Sprachkompetenzen hat. Bei einem Buch ist das, glaube ich, schon ein Ticken anders.
Queremos superar os limites linguísticos com esse programa bilíngue. Esse é o nosso objetivo, mais ou menos. E também podemos corrigir uns aos outros. Os nossos ouvintes podem corrigir a gente, se quiserem. Mas quais são as dificuldades a traduzir um livro?
Há uma diferença entre simplesmente pegar as palavras e traduzi-las, e traduzir um livro. Eu acho que cada pessoa que já colocou alguma palavra no Google Translator sabe disso. É sempre um risco, é uma coisa... como é que é dizer? Na verdade, é uma recriação na própria língua. O tradutor precisa ter... Antes de ter o domínio da língua estrangeira, ele tem que ter um domínio da própria língua. E isso eu acho que é o maior desafio na tradução literária. Es ist schwierig, die besonderen Schwierigkeiten beim Übersetzen von Literatur zu benennen, aber jeder, der schon mal Worte oder auch ganze Sätze in den Google Translator eingegeben hat, weiß ungefähr, dass es nicht dasselbe ist, einzelne Worte einfach zu übersetzen aus dem Wörterbuch und Sinnzusammenhänge herzustellen. Ich glaube, ein Literaturübersetzer muss noch besser als die Fremdsprache die eigene Sprache können und muss versuchen, den Text, den er in seine eigene Sprache bringt, möglichst unverfälscht rüberzubringen. Unverfälscht heißt aber nicht, dass er die Worte eins zu eins überträgt, sondern es muss dann wieder wie ein ordentliches Buch klingen. Und es muss so klingen, wie der Autor sich das möglicherweise gedacht hat. Also man hat sehr viele Unschärfen da drin. Então, o livro, no final, precisa soar mais ou menos como o livro que o autor original queria escrever quando ele escreveu o seu livro. Então é um jogo com muitas indefinições e muitos elementos pouco concretos. E é um risco que implica muita confiança também por parte do autor.
Ja, ich bin gerade dabei, einen Film zu übersetzen, die Untertitel von unserer Gartenkoop auf Spanische, und da sind mir auch einige Stolperfallen über den Weg gelaufen, so keine Ahnung, was hacken oder verschiedene andere Vokabeln überhaupt, Sachen, die man überhaupt nicht übersetzen kann, wo es direkt kein Wort für gibt. Du hast ja jetzt auch für die Frankfurter Buchmesse mindestens ein Buch übersetzt, hier Es waren viele Pferde, Eles eram muitos cavalos de Luiz Rufato. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben, wo du sagtest, irgendwie sowas, wie bringe ich das jetzt in ein Ding? Gibt es da so Stolpersteine, an die man zurückdenkt?
Upsa, obrigada. O Fabian está também tá traduzindo um filme agora para o espanhol, né? E ele tem dificuldades com o vocabulário. Você traduziu já um livro, pelo menos um livro, de Luiz Rufato, Es waren viele Pferde, Eles eram muitos cavalos. Qual era a pergunta?
Se tinha uma dificuldade especial que você lembra de traduzir uma frase, um contexto que não poderia levar a outro contexto de alemão.
No Luiz Rufato tem inúmeros exemplos disso, porque o projeto literário do Luiz Rufato é um projeto muito ambicioso e muito peculiar. Ele foge da gramática tradicional, introduz propositadamente gírias, cores locais e até palavras de pequenas comunidades ou palavras particulares, né? Então, detectar isso é um jogo muito prazeroso, mas, como eu já disse, é menos a coisa do não entender, é mais aquela coisa do risco de entender mal. Então, Luiz Rufato, esse é um gutes Beispiel für Probleme beim Übersetzen, denn er arbeitet in seinem literarischen Projekt viel mit Privatsprache, mit Umgangssprache, mit Umgangssprache von kleinen Gruppen, ja, von sehr definierten Gruppen innerhalb von Brasiliens. Dieses erwähnte Eles eram muitos cavalos, oder Es waren viele Pferde, im vergangenen Jahr schon erschienen, ist ein gutes Beispiel dafür, weil es ist ein ganz fragmentiertes Buch mit 69 Szenen, die ganz unterschiedlich sind. Jede einzelne Szene hat einen eigenen Ton. Und da ist das Problem weniger das Nicht-Verstehen, weil wenn man etwas nicht versteht, kann man einfach den Autor fragen, als das Falsch-Verstehen von bestimmten Worten. Diesem Risiko ist man eigentlich bei Luiz Rufato permanent unterworfen. Ist ja auch schon das zweite Buch, das ich übersetzt habe, von ihm rausgekommen. Da ist es nochmal ein Tick härter, weil da das Register ein ländliches ist und man sozusagen nicht auf einen großen Fundus von Ausdrücken aus der internationalen Literatur, die sich mit Großstadt beschäftigen, zurückgreifen kann. Also da muss man ab einem gewissen Punkt sogar selbst kreativ sein oder einfach mit den, ja, Lösungen finden, das ist, glaube ich, das Problem. Esse ano já saiu o segundo livro de Luiz Rufato que eu traduzi, que é o primeiro volume do Inferno Provisório. E esse livro, que se chama em português Mamma son tanto felice, aí já se vê, né? Em bom português, Mamma son tanto felice, e em alemão é Mama, es geht mir gut, aí já se vê o problema. O que eu faço com uma expressão italiana? Deixo ela em italiano, coloco ela em alemão ou tento fazer uma outra coisa, é o que fizemos nesse caso. E o registro linguístico nesse livro é um registro basicamente rural ou da pequena cidade do interior, e não tem um registro urbano da grande metrópole, que já faz parte de um subconsciente global, ou de uma linguagem literária global, como nos Eles eram muitos cavalos. Então o Mamma son tanto felice foi até um pouco mais difícil, mas o trabalho de tradutor é esse, a gente trabalha, a gente tem um risco e a gente tem um enorme prazer em encontrar soluções, né?
Ich habe mich gerade erinnert, wir haben gestern versucht, den Siebenschläfertag zu übersetzen vom Deutschen ins Spanische. Und es hat einfach eine deutsche Bauernregel, die es halt irgendwie hier gibt. Und es wird einfach niemand verstehen. Deswegen ist es dann einfach der 27. Juni geworden. Manchmal schafft man es einfach nicht, kann man nicht übersetzen.
Genau. Ich habe nicht versucht, traduzir isso. É um dia.
Quasi uma conta, uma história de campesinos aqui na Alemanha, basicamente, que no dia 27 de junho. se acontece aí, se tem bom tempo lá, vai ter bom tempo para as próximas 7 semanas, coisas assim. Mas esta história, este conto, não existe em outros países. É alemão, então não se pode traduzir, acho.
E é isso mesmo, se eu posso entrar lá. Esse é um dos problemas que demonstra como esse ofício é multifacetado. Temos o 27 de junho, que na Alemanha é o início do alto verão. No Brasil seria inverno. temos que realmente começar a brincar, contextualizar as coisas e decidir de um momento para o outro o que fazer, né? Tem uma coisa na Itália que também funciona, talvez para um Siebenschläfer-Tag. Tem uma coisa que eu acho que lá tem as regras rurais que dizem que se não chove até Ferragosto, ou quando a primeira chuva depois de Ferragosto é a chuva para sempre. Só que essa regra no Brasil também não existe, né? Então temos que até internacionalizar as nossas noções, né? Ich denke, dieser Siebenschläfer-Tag ist einfach ein sehr gutes Beispiel, einfach wie man als Übersetzer immer wieder Entscheidungen treffen muss, Sachen in Kontext drücken muss und auch manchmal einfach sagen muss, das kann ich nicht übersetzen, das muss ich auch nicht übersetzen, weil es einfach zu viel Subtext braucht. Manchmal hat man die Möglichkeit, ein Glossar hinten anzulegen. Es gibt sogar Leute, die Fußnoten machen. Das finde ich persönlich gar nicht schön. Manchmal kann man eine Erklärung in den Text einfügen. Ja. Aber mit so einem Siebenschläfer-Tag, wenn wir den in Deutschland versuchen zu erklären, nach Brasilien zu bringen, haben wir nicht nur das Problem, dass es diese Geschichte nicht gibt, dass es in Brasilien keine Siebenschläfer überhaupt gibt, sondern dass es in Deutschland der Beginn des Hochsommers praktisch ist und in Brasilien der Winter ist. Ja. Und also sämtliche Kontexte wie Erntezeit und Regen und so weiter völlig verschoben sind. Und da muss man eben genau wie in dem Fall einfach sagen, okay, wir lassen das so, weil es ist ein fremdes Buch und man muss es auch mal an der Stelle fremd lassen.
Also jetzt mal, um von den sprachlichen, linguistischen Schwierigkeiten wegzukommen hin zu technischen. Wir sind ja jetzt auch ein Radioprogramm, also wir sind hier live on air bei Radio Dreieckland im Freiburger Raum, im Breisgau. Aber wir sind natürlich auch ein Podcast, das heißt, man kann uns nachhören im Internet. Wir benutzen auch andere Medien zur Verbreitung, also man kann uns jetzt auch in Brasilien im Livestream hören, aber man kann eben auch später das nachhören. Was für neue Verbreitungswege hat denn das Internet jetzt gebracht und was für einen Einfluss hat das jetzt auch auf Übersetzungen zum Beispiel oder die Arbeit des Übersetzers?
Agora, para ver as dificuldades técnicas, agora a gente está ao vivo no ar em Freiburg, na Rádio Dreieckland, mas também temos depois o podcast na internet. O que é que se mudou na distribuição de tradução e livro, etc., com a mídia internet?
Bem, na distribuição, não sei, ainda não tenho uma ideia clara sobre o que vai acontecer com essa internet e com o livro, o futuro do livro, não sei. Eu sou do século passado, eu detesto ler livros em forma eletrônica, mas uma coisa é absolutamente marcante. Quando eu comecei a traduzir no início dos anos 90, do século passado, nós pegávamos um texto de um escritor que nós nunca tínhamos visto, com quem nunca tínhamos conversado, e que, quando tínhamos um problema de tradução, teríamos que escrever uma carta, mais ou menos formal, porque era para uma pessoa distante, colocar essa carta no correio, esperar 3 semanas até que essa carta chegasse ao Brasil, esperar outras 3 semanas, talvez esse escritor respondesse, e mais outras 3 semanas para a carta chegar de volta. E isso hoje em dia, pegamos o e-mail do escritor, que geralmente se encontra em qualquer lado, num blog ou num lugar qualquer, Já estamos conectados. Ne? Der große Unterschied ist, also über die Distribution von Büchern und die Zukunft des Buches kann ich wenig sagen. Ich lese keine, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, vermeide ich elektronische Bücher. Ich mag halt noch Papier. Es liegt an meinem fortgeschrittenen Alter. Aber eine Sache ist ganz sicher, als ich angefangen habe, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die ersten Schritte in der Übersetzung zu tun, dann musste man wenn man einen Text hatte und man hat was nicht verstanden, musste man einen Brief schreiben an einen Autor, mit dem man noch nie kommuniziert hatte, musste diesen Brief in die Post legen, musste 3 Wochen warten, bis er in Brasilien war. Man musste warten dann, bis sich der Autor hoffentlich bequemt hat, die vielen Fragen, die man sorgsam zusammengesammelt hatte, zu beantworten und weitere 3 Wochen, bis der Brief zurückkam. Und so zog sich das Spiel hin und her. Heute geht man ins Internet, wenn man die E-Mail-Adresse des Autors nicht hat, sucht man sie irgendwo in einem Blog. In der Regel wird man relativ schnell fündig, schreibt einfach hin und ist sofort im Kontakt und kann per Ping-Pong bestimmte Probleme lösen. Das erleichtert vieles und ich glaube, es verbessert auch vieles. Das andere ist, dass man ganz anderen Zugang hat zu Wörtersammlungen praktisch. Ja. Man hat nicht nur die paar Wörterbücher, die man zu Hause hat, sondern man kann diese Wörter kontextualisieren, man kann Wort schauen, wie wird es im Zusammenhang verwendet, man kann all diese Dinge, wo man früher mühsam in irgendwelche Bibliotheken kriechen musste, kann man jetzt einfach über eine Internetabfrage lösen. Das ist großartig und ich finde das, wenn man darüber die ganzen Wörterbücher auf Papier, die natürlich sehr sorgfältig gemacht wurden, nicht vergisst, ist das einfach eine tolle Sache, die ich nicht mehr missen will. Ich kann ohne Internetanbindung eigentlich kaum mehr übersetzen. Ja. A segunda vantagem é o tal das máquinas de procura, né, que vão muito além daquilo que nós temos nos dicionários em papel. Qualquer palavra eu posso contextualizar em textos que estão na internet, eu tenho dicionários que estão na internet, tenho glossários especializados na internet, tenho fóruns de outros tradutores, um intercâmbio, e posso... tenho muito mais acesso do que a gente tinha antes da internet. E se a gente usa isso tudo acrescentando aqueles bons e velhos dicionários elaborados por cientistas, etc. e tal, a internet virou uma ferramenta absolutamente indispensável para mim. É uma extensão do cérebro.
Die Frankfurter Buchmesse hat sich laut meinen Basisrecherchen bei Wikipedia seit 93 diesen elektronischen Medien geöffnet, auch gegen Widerstände im Verband und in den Organisatoren und Organisatorinnen, aber damit auch ein Zeichen gesetzt für diese zukünftige Entwicklung der Buchbranche, also hin zu elektronischen Medien. Auch wenn dir persönlich das jetzt nicht so wirklich passt mit dem Bücherlesen auf E-Book, es hat ja doch einen Impact. Also es gibt ja schon viele Sachen sind entweder nur noch oder früher verfügbar als E-Book und gerade ich könnte mir vorstellen, dass auch solche ältere Texte, also oder Texte, die vielleicht in der ersten Auflage vergriffen sind, da ist ja sozusagen die Datei ist ja noch da. Man könnte das ja relativ einfach dann in kleinen Auflagen sozusagen dann wieder verkaufen und verschicken oder so. Siehst du da jetzt, hast du da keinen visionären Blick auf eine Dynamik, die sich da entwickeln kann, oder ist das einfach doch trotzdem noch der Markt, gibt es nicht her, die Leute wollen eigentlich immer noch ein Buch haben?
Desde o 93, a feira de livro começou a ver a era digital, tipo, a era digital começou nos anos 90. E qual era a pergunta? Esqueci, desculpa.
Sobre a vantagem também dos livros eletrônicos, né? Reedição de coisas esgotadas, era isso?
E a coisa, a dinâmica, eu acho que também um tradutor, por exemplo, podia pegar um livro do Brasil e fazer a tradução e dizer, bom, se eu não encontro um falar?
Um editor.
Um editorial que vai distribuir e imprimir a coisa, porque é muito caro, eu posso fazer isso e não requer tantos recursos, que também, ou seja, na rádio é o mesmo, eu posso fazer a rádio da minha casa com uma inversão muito mais pequena que 10 anos atrás. Por exemplo. Also ich kann auch Radio zum Beispiel sehr viel günstiger, kann es einfach von zu Hause machen mit einem Equipment, das mich 200 Euro kostet oder so, und das hört sich ordentlich an. Wäre früher unmöglich gewesen.
Ja, nun, Tem vantagens, obviamente. O tal, aquele negócio do self-publishing é um mercado crescente, mas é um pouco como as músicas na internet. Eu acho que 80% das músicas distribuídas na internet são baixadas exatamente zero vezes por ano. E isso é a mesma coisa com literatura no self-publishing. E tem umas coisas que eu acho triste. Uma coisa, eu conheço escritores que antigamente faziam livros à mão, com tiragem de 3, 4, 5 exemplares, ou 20. Hoje colocam isso na internet, o livro ficou feio e não dá prazer de ler. Tem outra coisa que as editoras já não mandam livros, mandam PDF, que eu também acho terrível, eu perco isso o tempo todo, o livro fica guardado. Mas tem a vantagem é dos textos antigos, eu acho que isso é realmente, eu vou resumir rapidamente em alemão. Also für mich, ich mag da negativ eingestellt sein, aber ich finde PDF schicken sehr, sehr praktisch. Also viele Verlage schicken einem einfach nur PDFs, wenn man zum Beispiel ein Buch begutachten soll. Früher hat man ein schönes Buch bekommen, das man irgendwo hinstellen konnte. Und jetzt hat man PDF und das löscht man dann irgendwann oder man verliert es. Oder ich bin da noch nicht so affin. Schlimmer finde ich, dass es in dieser Self-Publishing-Geschichte zum einen sehr viel Material gibt, was kein Mensch braucht. Also so ähnlich wie Musik im Internet. 80% aller Musiken im Internet werden nullmal runtergeladen im Jahr. So ähnlich ist es, glaube ich, auch bei diesen Self-Publishing-Büchern. Und ich kenne Autoren, die früher sehr schöne Bücher per Hand gemacht haben, die zu Hause als Einzelauflagen oder mit kleinen Auflagen gearbeitet haben, die auch nicht wahrgenommen wurden, aus Frust ihr Zeug ins Internet gestellt haben und jetzt sind die Bücher darüber hinaus auch noch hässlich und nicht schön layoutet, weil sie da keine Ahnung von haben, ne? Aber es der Vorteil ist natürlich in dem Retten von Text, das ist ganz klar. Also die Edition Diar zum Beispiel bringt jetzt ganz viele Bücher, die sie früher in den 90ern und 80ern rausgebracht haben, jetzt als E-Book heraus, weil das einfach eine billige Form ist, Bücher wieder zugänglich zu machen. Diese ganzen, Brasilien hat ganze Bibliotheken von Klassikern, die auf die elektronisch zugänglich sind, also die man auch einfach mal auch schnell, auf die man einfach schnell zugreifen kann, ohne jetzt wochenlang zu warten, bis irgendjemand das druckt. Darin sehe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Das ist dann für mich sozusagen das Zugänglichmachen von Text im Gegensatz zum Zugänglichmachen von Büchern. Ne? Thema Vantagen do livro eletrônico, que é absolutamente inegável, é a acessibilidade de textos, o arquivamento de textos no Brasil. Tem bibliotecas de eletrônicas grandes de livros que estão no domínio público. Eu acho que o Brasil é muito, muito forte nisso. E ao mesmo tempo também editoras pequenas, como por exemplo a Edições Diar, que publicou livros brasileiros em tradução na Alemanha nos anos 80 e 90, agora resgatou alguns desses títulos e colocou-os no e-book para pelo menos dar acesso a esses textos, né? Para mim isso é possibilitar o acesso rápido e confortável e barato a textos. Isso para mim, na minha opinião, não é um livro, é um texto, né? Mas pronto, é valioso, é importante ter esses textos, porque senão sem a forma eletrônica esses textos estariam perdidos ou dificilmente acessíveis.
Ich würde vorschlagen, wir sind jetzt schon wieder fortgeschritten in unserem Programm, dass wir noch eine kleine Musikpause einlegen und dann zum Ende des Interviews kommen. Mich interessiert noch zum Beispiel das Übersetzerzentrum bei der Frankfurter Buchmesse. Was hat sich diese Szene für einen Platz dort ergattert in dieser doch relativ großen Veranstaltung? Und dann wollen wir noch natürlich die Veranstaltung hinweisen hier in Freiburg und vielleicht noch auf ein, zwei Bücher eingehen, die du in den letzten Jahren übersetzt hast.
Tipo, vamos ter mais um intervalo musical e depois vamos falar do cantinho dos tradutores lá na feira do livro. Qual é a importância disso?
De alguns livros que ele traduziu nos últimos anos e talvez também de suportar a internet que tem lá. Ok, então vamos erstmal noch Tom Zé mit Se o Caso é Chorar.
circa so ich wurde halt.
Se o caso é chorar, te faço chorar. Se o caso é sofrer, eu posso morrer de amor. Vestir toda a minha dor no seu traje mais azul, restando aos meus olhos o dilema de rir ou chorar.
Amor, deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. Amor, deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. Amor, deixei
sou eu, o remorso talvez, as estrelas do céu também refletem na cama, de noite na lama, no fundo do copo, rever os amigos, me acompanha o meu violão.
Deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito. Amor, deixei sangrar meu peito, tanta dor, ninguém dá jeito.
Se o caso é chorar. Wir sind zurück bei Maijum Café, der zweisprachigen Sendung von Radio Dreieckland, normalerweise in Kooperation mit Pulsar Brasil, der Nachrichtenagentur von AMARC.
Estamos de volta em mais café, noch ein café, na Radio Dreieckland. Normalmente a gente tem a colaboração das colegas do Rio, da Pulsar Brasil, mas hoje temos uma tempestade lá e ninguém está aí disponível, mas temos aqui tradutor que traduz livros ao alemão do português, o Michael Kegler.
Genau. Und ja, Michael, du hast ja auch relativ viel schon Erfahrung jetzt in dieser Übersetzerwelt, hast du auch gerade schon gesagt, du bist schon seit über 20 Jahren auf der Buchmesse auch mit dabei, hast schon vorher auch schon Bücher übersetzt. Werdet ihr Übersetzer denn so auch wirklich als vollgenommen von den Autoren und Autorinnen und den Verlegern oder seid ihr immer so eher die Techniker, die das dann halt übersetzen, aber eigentlich die Kreativen sind die Bücherautoren? Und wie stellt sich das in der Buchmesse so dar? Es gibt ja wohl ein Übersetzerzentrum und ein Bibliothekarszentrum, aber ja, wie würdest du das einschätzen?
Also,
Übersetzung?
Tradução? Ja. Você está aí naquele business faz mais que de 20 anos, você falou, mas qual é a reputação e a posição dos tradutores lá na feira?
Bem, junto com os autores, eu acho que a posição do tradutor, pelo menos a minha posição, não é nada assim, inferior, né? Eu acho que eu tenho uma boa relação com muitos escritores, e eu acho que os próprios escritores sabem o que vale uma boa tradução, além de alguns deles serem meus amigos, né? Mas o que acontece é que as editoras têm uma... Isso varia de editora para editora, o valor que eles dão para a tradução. Felizmente, a maioria das editoras com quem eu trabalho valorizam a tradução. Fora do mundo editorial, acho que o tradutor literário é visto como uma espécie de máquina onde a gente bota um texto e sai outro texto, né? Quer dizer, isso já senti muitas vezes, que o pessoal não tem uma mínima noção do que significa uma tradução literária. Also ich denke, unter den Schriftstellern ist man als Übersetzer schon durchaus anerkannt und wird gemocht und auch in seiner Wichtigkeit wahrgenommen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil dieses eine mit der, ich bin schon so lange in der Übersetzerszene, das stimmt nicht so ganz. Ich übersetze schon lange und meine aber, dass ich so in der Szene, das ist meine eigene Schuld, aber dass ich in dieser Szene vielleicht erst so seit 2-3 Jahren so drin bin und mich selbst auch ernst nehme als Übersetzer. Was wollte ich sagen? Ah ja, das andere ist, die deutschen Verlage wissen, glaube ich, sehr gut auch. Also die Schriftsteller wissen, was sie an den Übersetzern haben. Die deutschen Verlage wissen das, glaube ich, auch. Da wird schon sehr auf Qualität auch geachtet. Wo ich halt oft merke, sind sonstige Auftraggeber, die oft irgendwie das Gefühl haben, ein Übersetzer ist so eine Art Maschine, da tut man oben Text rein und unten kommt irgendwas raus und es wird Hauptsache billig oder so, ne? Eine Kollegin ist mal angesprochen worden oder gebeten worden, ihren Beruf zu beschreiben, und diese Person, die diese Frage stellte, sagte dann auch noch, ja, und sie tippen dann diese Texte auf Deutsch ab, ne? Das so ähnlich ist die Haltung von sehr vielen Leuten. Aber innerhalb der Literaturszene ist, glaube ich, hat sich inzwischen rumgesprochen, wie wichtig eine gute Übersetzung ist und dass es da Unterschiede gibt und dass nicht jeder alles machen kann und dass ja, dass man keine Maschine ist, ne?
Wenn man sich jetzt die Frankfurter Buchmesse anschaut, die ja am 9. bis 13. Oktober stattfindet mit dem Gastland Brasilien, so der Anlass unseres Gesprächs auch. Wie sind da die Übersetzer repräsentiert? Haben die da ihren Platz mit diesem Übersetzerinnenzentrum? Was für eine Rolle spielen die da?
Na Feira do Livro, que vai acontecendo desde o dia 9 até o dia 13 de outubro, qual é a representação dos tradutores e tradutoras?
Bem, isso também é outra vez, só posso falar por mim, talvez por minha trajetória é um pouco diferente. Eu estou na Feira de Frankfurt desde 1990, mas eu já fui livreiro, já fiz jobs, assim, trabalhei nos vários setores da feira e fui visitante, né? Eu, na verdade, eu nunca estive mesmo assim conscientemente no centro de tradução, que funcionou de 2003 até 2010 como uma entidade autônoma. Also, ich muss sagen, dass ich auf der Buchmesse in Frankfurt aus unterschiedlichen Perspektiven immer unterwegs war. Ich war schon als Buchhändler da, ich habe mit an Ständen gestanden, habe da hier und da gejobbt. Oder war als Besucher auch da. Ich war selbst nie in diesem, jedenfalls nicht wissentlich, in diesem Übersetzerzentrum, das es gab zwischen 2003 und 2010, glaube ich. Das ist inzwischen eingegangen in ein Zentrum namens Weltempfang, wo es um Übersetzung, aber auch um Politik und literarische Inhalte geht. Diese Zentren auf der Buchmesse sind letztendlich Orte, mit einem eigenen Veranstaltungsprogramm, wo Podiumsdiskussionen stattfinden oder auch Events wie der Gläserne Übersetzer oder solche Geschichten. Das ist aufs Publikum orientiert. Es sind natürlich auch Orte, wo man sich treffen kann als Übersetzer. Nur ich muss sagen, ich treffe die Übersetzerkollegen, muss ich auf der Buchmesse gar nicht treffen, weil ich auf der Buchmesse ja Verleger treffen muss, also meine Auftraggeber. Und wenn ich Kollegen treffe und Kolleginnen vor allen Dingen, dann oft beim Kaffee oder irgendwo, wo es was zu trinken gibt oder sowas. Ne? aquele centro de tradução existiu na Feira do Livro como uma entidade autônoma durante alguns anos. Hoje, ele faz parte de um centro chamado Weltempfang, Recepção Mundial, alguma coisa assim, que é um fórum de intercâmbio sobre literatura, tradução e políticas, questões políticas também. Esses fóruns ou centros na Feira de Frankfurt, na verdade, são espaços que a feira oferece para fomentar e possibilitar eventos e debates, mesas redondas. Quer dizer, é mais um local geográfico do que uma instituição dentro da feira, né? Os encontros entre tradutores são coisas que acontecem, obviamente, durante o ano inteiro. Há um intercâmbio por telefone, por e-mail, fax, fóruns virtuais na internet. Eu não preciso encontrar os colegas na Feira do Livro, porque na Feira do Livro estou para encontrar aqueles que me pagam, que são as editoras, né? E eu, os colegas eu encontro, eu pessoalmente prefiro encontrar assim num balcão, tomando um copo ou um café.
Vielleicht wollen wir jetzt zum Ende der Sendung noch auf die Veranstaltung hinweisen, die hier in Freiburg stattfindet. Am 21. Oktober seid ihr im alten Wiehrebahnhof. Ihr, das bist du, ein weiterer Übersetzer oder eine Übersetzerin.
Und Maria Humitsch.
Maria Humitsch. Genau. Dann kannst du vielleicht kurz einführen, was die Hörerinnen und Hörer dort erwarten können, wenn sie dort vorbeikommen.
Na, wir werden nichts Geringeres als zwei der besten brasilianischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller bekommen. Zum einen Luiz Rufato, der tatsächlich eine besondere Stellung hat innerhalb der brasilianischen Literatur. Auch schon zwei Titel auf Deutsch hat bei Assoziation A, dieses Es waren viele Pferde und jetzt dieses Mama, es geht mir gut. Also ein ganz, ganz wichtiger Schriftsteller für die brasilianische Literatur. Und es wird Beatriz Bracha dort sein, ebenfalls eine sehr wichtige Figur für die brasilianische Literatur, ebenfalls bei Assoziation A verlegt. Das ist auch eine endlose Geschichte, über die ich endlos reden könnte, wie die Assoziation A zu einem wunderbaren Literaturverlag wurde, auch mit Brasilien, sich da sehr reingekniet hat. Tolle Autoren gefunden hat. Und moderiert wird das, wird Beatriz Brasche moderiert und gedolmetscht von der Maria Humitsch, einer jungen Übersetzerin, die ganz tolle Texte macht und sozusagen, naja, schon nicht mehr das junge Talent ist, sondern einfach eine großartige Übersetzerin ist. Ja, wir werden da beide zusammen auftreten. Aus den Werken dieser beiden Autoren lesen und die Fragen des hoffentlich reichlichen Fragen des Publikums dolmetschen. Ah, eu vou falar em português também. Vai ter uma leitura do Luiz Rufato, que todo mundo no Brasil conhece, que é um dos maiores escritores brasileiros da contemporaneidade e que já tem dois livros no mercado alemão, em tradução do aqui presente Michel Kegler e numa editora chamada Associação A. E vai estar lá a Beatriz Bracha, outra grande figura da literatura brasileira, também na Associação A, com tradução de Maria Humitsch, que também vai fazer a interpretação, e que é uma tradutora magnífica. Portanto, vamos ter dois excelentes escritores com excelentes livros e boa tradução em Freiburg.
Na dann vielen Dank für die Teilnahme an der Sendung hier von Maisch und Café, fürs ein bisschen Einspringen auch für unseren Ausfall der brasilianischen Kolleginnen und Kolleginnen. Und wir haben die nächste Folge schon im Oktober ausgemacht, werden das auf unserem Blog www.maischundcafé.org dann auch ankündigen. Man kann diesen Blog auch unter nocheincafé.org finden, dann kommt man gleich zu den deutschen Beschreibungen von den bisherigen Folgen, die an der Zahl 7 sind, glaube ich, bisher.
Muito obrigada por ter participado nesse programa, em vez das nossas colegas. E o nosso próximo programa é em outubro. Vocês podem ver isso na net, em maisumcafé.org. E também tem o podcast dos programas passados. São 7. Entretanto, são 7, isso.
7, eu acho. Então, até o próximo Mais um Café. Muito obrigado, Michael Kegler.
Muito obrigado a vocês. Agora eu vou para a internet, vou ler esse... Vou escutar o que a gente disse. Muito obrigado a vocês.
Obrigado.
Tudo de bom.
Tchau.
Tchau.